Liebe Gemeinde, wenn die Kirche um den heißen Brei herumredet, dann merkt das die Welt in der Regel auch sehr schnell. Ein typisches Beispiel dafür ist die sogenannte Wort zum Sonntag, das immer jeden Samstagabend in der ARD kommt. Sogar der Komiker Otto Walkes hat das Wort zum Sonntag mal aufs Korn genommen. Dabei hat er so einige Floskeln, Formeln und Wahrheiten aufgespießt, die dort häufiger vorkommen. Vielleicht haben einige das noch von früher in Erinnerung, diesen Text. Otto hat das Wort zum Montag genannt. Da sagt er: Meine Damen und Herren, wir haben alle unsere Sorgen und Nöte und lassen uns nicht mit billigem Trost über die Last des Alltags hinwegtäuschen. Aber als ich neulich in meiner Musikbox blätterte, da stieß ich auf folgende kleine Zeile: Theo, wir fahren nach Lodz. Nun, was wollen uns diese Worte sagen? Da ist von einem Menschen die Rede, von einem ganz bestimmten Menschen. Nicht Herbert, nicht Fritz, nicht Willi, nein, Theo ist gemeint. Aber um welchen Theo handelt es sich? Ist es nicht auch jener Theo in uns allen? Jener Theo, der in so wunderbaren Worten vorkommt wie Theologie, Theodorant, Tee oder Kaffee? Und an diesen geheimnisvollen Theo ist eine Botschaft gerichtet. Theo, wir fahren nach Lodz. Vier fahren. Da sind also vier Menschen unterwegs. Und wer sind diese vier? Sind es die vier Jahreszeiten, die vier Musketiere? Oder sind es vier alle? Und dann schließt Otto dieses Wort zum Montag. Und sollte nicht auch einer von uns oder morgen oder heute oder vielleicht nein? Wer weiß. Schönen guten Abend. Das ist gut beobachtet. Und diese Unklarheiten und Wahrheiten, die da oftmals im Namen des Christentums daherkommen, sind deshalb so gefährlich, weil viele Menschen davon Rückschlüsse auf die Bibel ziehen und denken, die Bibel wäre genauso vage, genauso schwammig. Die Bibel aber ist glasklar in ihren Aussagen und zugleich ausgesprochen differenziert. Also kein anderes Buch der Welt hält nach meiner Erkenntnis diese beiden Pole so gut zusammen. Eindeutigkeit und Differenzierung. Die Bibel ist nicht grobschlächtig, sondern sie ist sehr differenziert. Und das sieht man auch an den Personen, die uns Gott in der Bibel vorstellt. Da gibt es keine groben Raster. Hier die Bösen, da die Guten. Hier schwarz, da weiß. Und selbst ein Vorbild wie Josaphat, der König des Südreiches, Thronfolger in der Davids-Dynastie im 9. Jahrhundert. Selbst so ein Josaphat wird zugleich in seinen schwachen Stunden geschildert. Wir haben letzten Sonntag an diesem jungen Mann gesehen, wie man stark wird. Was es bedeutet, stark zu werden, um Gott und den Menschen, die einem anvertraut sind, dienen zu können. Und wir hatten gesehen, Gott hat dem Josaphat viel Gelingen geschenkt. Er hat seine Regierung und sein Leben reich gesegnet. Zusammengefasst worden war das in 2. Chronik 17, Vers 5, hatten wir letzten Sonntag ausführlicher betrachtet, wo es heißt, der Herr stärkte das Königtum in seiner Josaphats Hand und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und wir hatten auch gesehen, Josaphats Erfolg war nicht selbst gemacht, war nicht das Ergebnis irgendwie menschlicher Willensstärke nur gewesen, sondern Josaphats Erfolg war auch nicht einfach nur das Ergebnis krankhaften menschlichen Ehrgeizes, sondern es war einfach von Gott geschenkt. Ganz im Sinne von Psalm 84, Vers 12, der Herr gibt Gnade und Ehre. Das hatte man bei Josaphat wirklich gesehen. Gott hatte sich zu diesem König bekannt, Gott hatte ihm geistliches Wachstum geschenkt, Gott hatte ihm gute Mitarbeiter gegeben. Und damit hatte Kapitel 17 geschlossen. Und nun nimmt Kapitel 18, das haben Sie vor sich, auch auf Ihrem Gottesdienstblatt, diesen Ton wieder auf. Und Josaphat, heißt es dort am Anfang in Vers 1, hatte großen Reichtum und viel Ehre. Genau wie Kapitel 17, Vers 5 sagt. Aber dann stockt uns der Atem, wenn wir weiterlesen. Und er verschwägerte sich mit Ahab. Ahab, richtig, den hatten wir doch auch schon kennengelernt. König des Nordreiches. Damals war das Volk Gottes, das Volk Israel, ja geteilt. In Israel den Norden, Juda den Süden. Ahab, ein Ausbund an Gottlosigkeit. Ahab, sehr stark geprägt von seiner gottlosen Frau. Das können Sie bei uns im Internet in den Predigten so ab 3. Juni nochmal verfolgen, die Linie dieses Ahabs. Und man fragt sich, was um alles in der Welt reitet den gläubigen Südkönig Josaphat dass er diese Verbindung mit dem gottlosen Nordkönig Ahab sucht. Ja, ihn quasi durch Heirat der Kinder in seine Familie hineinholt. Also Sie müssen wissen, Josaphats Sohn Joram heiratet Ahabs Tochter Athalia. Und diese Hochzeit der beiden Kinder wurde nicht zufällig von den jungen Leuten inszeniert, weil die sich so nett fanden, sondern das war offensichtlich eine politische Handlung, die die Väter eingefädelt hatten, im Sinne der Heiratsdiplomatie. Und auffällig, das alles passiert erst, nachdem Josaphat sich etabliert hatte. Das ist interessant. Erst da geht es damit los. Noch in Kapitel 17, Vers 4 wurde über ihn gesagt, er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Abgrenzung. Und jetzt heißt es hier in Kapitel 18, ab Vers 2, und nach einigen Jahren zog er, also Josaphat, hinab zu Ahab nach Samaria, und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten, und er beredete ihn, dass er hinaufzöge nach Ramoth in Gilead. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Und er, also Josaphat, sprach, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf. Man könnte diesen Vers 1, und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre, auch so übersetzen. Und obwohl Josaphat in hohem Maße Reichtum und Ehre besaß, verschwägerte er sich trotzdem mit Ahab. Warum? Möglicherweise wollte Josaphat jetzt am großen politischen Rad mitdrehen. Vielleicht hatte er Blut geleckt, wo er Macht bekommen hatte. Vielleicht wollte er auch die militärische Bedrohung vom Norden her, die von Ahab immer noch ausgehen konnte, ein für alle Mal beseitigen. Da mussten eben gewisse Kompromisse gemacht werden. Und liebe Gemeinde, in diesem Kapitel rührt Gottes Wort an eine brisante Frage, die auch uns Christen auf den Nägeln brennt. Wie weit sollen wir uns mit der Welt einlassen? Wie eng sollen wir uns als Christen mit Ungläubigen verbinden? Wie weit sollen und dürfen wir gehen? Und wo ist die Linie, die Josaphat nicht überstreiten soll? Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und im Jakobusbrief sagt Jakobus, Kapitel 4, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und wir haben in der Lesung eben von Bruder Nordzig nochmal gehört, was Jesus über die Feindschaft der Welt gegenüber seinen Leuten sagt, Johannes 15. Auch bei diesem Thema ist die Bibel klar und differenziert. Die Bibel redet nicht einer totalen Isolation der Christen das Wort. Sie sagt nicht, zieht euch ganz aus der Welt raus. Nein, wir sollen ja in die Welt hineingehen, um der Welt zu dienen. Wir sollen in die Welt hineingehen, um Not in der Welt zu lindern. Wir sollen in die Welt hineingehen, vor allem um sie mit Jesus bekannt zu machen. Paulus sagt selbst in Galater 6, Vers 10, tut Gutes an jedermann. Jedem Menschen tut Gutes. Aber zugleich sagt er, zuallermeist aber den Genossen eures Glaubens. Also das ist wieder differenziert. Paulus sagt, ihr seid an alle gesandt, aber am meisten sollt ihr den Genossen eures Glaubens Gutes tun. Und die engsten persönlichen Beziehungen sollen wir nur mit jenen pflegen, die unsere Lebensgrundlage teilen. Das war der Text, den wir gehört haben aus 2. Korinther 6. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, hat Paulus da geschrieben. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Da geht es um die innigsten Beziehungen. In weltlichen Dingen, klar, da können und sollen wir in bestimmten Rahmen mit Nichtchristen zusammenarbeiten. Da sollen wir Einfluss nehmen. Da sollen wir auch gute Vorbilder sein. Aber bei Josaphat ging es um Familienfragen. Und das müssen wir sehen, auch seine Regierungsarbeit war nicht einfach eine weltliche Sache. Die Trennung von Staat und Kirche kommt ja erst mit dem Neuen Testament und ist uns von daher auch vorgegeben von Gott, die Trennung von Staat und Kirche für die Gemeinde Jesu. Aber die Könige im Alten Testament führten Gottes Volk, sie waren eingesetzt von Gott, nicht einfach demokratisch gewählt und von einem Parlament dann autorisiert. Und deswegen geht dieser Pakt mit Ahab bei Josaphat an die geistliche Substanz. Wir werden sehen, wie Josaphat sich schrittweise immer tiefer in diese Verbindung hinein verstrickt und welche Folgen er damit über sich, über seine Familie und über sein Volk bringt. Und das ist unser Thema. Fatale Folgen falscher Verbindungen. Fatale Folgen falscher Verbindungen. Verbindung kann man leider nicht mit F schreiben. Und ich habe Ihnen die Gliederung nochmal hinten auf dem Gottesdienstzettel aufgeschrieben, weil man sich die diesmal wirklich nicht gut merken kann. Aber es ist wichtig, dass Sie wirklich jeden Punkt möglichst mitnehmen und festhalten können. Fatale Folgen falscher Verbindungen. Also begonnen hat es mit dieser eingefädelten Heirat von Josaphats Joram und Ahabs Athalia. Und dann, einige Jahre später, stattet Josua eben mit großem Gefolge dem Co-Schwiegervater einen Besuch ab. Er wird entsprechend hofiert, wie wir hier gelesen haben. Es werden viele Tiere geschlachtet. Und Ahabs Kalkül geht auf. Er kann dem Kollegen und Verwandten aus dem Süden nahelegen, doch seine politischen und militärischen Ambitionen zu unterstützen. Dieses Wort beredete in Vers 2 und er beredete ihn, das kann man auch übersetzen mit er verführte ihn. Er zog ihn über den Tisch. Er kriegte ihn rum. Und es irritiert schon, wie leichtsinnig sich Josaphat auf diese Liaison einlässt. Das klingt fast willfährig in Vers 3, wenn er sagt, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk, wir wollen mit dir in den Kampf. Wie kann er das so sagen? Ahab stand doch für alles, was der Herr ablehnte. Wie kann er sagen, ich bin wie du? Verstehen Sie, wie kann ein echt gläubiger Mensch wie Josaphat und nach allem, was die Bibel uns sagt, war er echt gläubig an den lebendigen Gott der Bibel, der dem heiligen Gott wirklich alles verdankte, wie kann so ein Mensch sich plötzlich auf dieses schmale Brett begeben? Sich mit den Ungläubigen so eng zusammentun, wir erfahren es nicht. Bei Josaphat geschieht im Prinzip etwas Ähnliches, als wenn ein Christ eine Lebensverbindung mit einer Nichtchristin eingeht. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Bei Josaphat wissen wir nicht, was die letzten Beweggründe sind, aber die Folgen, die werden uns hier vorgeführt. Also wir wissen nicht, woher diese Weichenstellung kam, aber wir sehen, wohin sie ihn führte. Und mit welchen Folgen wir rechnen müssen, wenn wir falsche Verbindungen eingehen. Erstens, falsche Verbindungen trüben unser Urteil. Das ist das Erste. Falsche Verbindungen trüben unser Urteil. Und Sie haben, wie gesagt, die Gliederung hinten auf dem Zettel. Je länger Josaphat an Ahab gebunden ist, desto weniger überblickt er die Situation. Das ist ganz deutlich. Desto unvernünftiger werden seine Entscheidungen. Ja, Ramoth in Gilead im Ostjordanland war in der Hand der Aramäer. Und Josaphat hatte keinen Auftrag, diese Region jetzt zu erobern. Er ließ sich da lediglich vor Ahabs Karren spannen und wusste nicht mal, was Ahab damit strategisch langfristig wollte. Und damit nicht genug, Josaphat war blind, sich persönlich zur Zielscheibe machen zu lassen, beziehungsweise freiwillig zum Schutzschild für Ahab. Schauen Sie mal hin, bevor der Kampf beginnt, gibt Ahab diese geniale Strategie aus, Vers 29. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will mich verkleiden, das klingt ja sehr demütig, und in den Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich und sie zogen in den Kampf. Welche Absicht Ahab damit verbindet, merkt Josaphat erst, als es schon fast zu spät ist. Das sehen Sie hier in Vers 30. Aber der König von Aram, das ist also der Gegner in diesem Krieg, hatte den Obersten über seine Waren geboten, ihr sollt nicht kämpfen gegen Geringe und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel, also allein gegen Ahab. Der war ihr Hauptgegner. Allein gegen den König von Israel. Als nun die Obersten der Wagen Josaphat sahen, dachten sie, es sei der König von Israel, also Ahab. Und umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Also es ist ein übler Trick, mit dem Ahab hier sein eigenes Leben sichern will. Er weiß, dass es die Aramäer vor allem auf ihn abgesehen haben. Er ist das Feindbild, er ist der Hauptgegner in diesem Konflikt. Und das bestätigt ja auch Vers 30, nicht, dass der König von Aram gesagt hatte, schnappt hauptsächlich Ahab, den will ich haben. Aber durch diese Finte jetzt, dass er sagt, nur ein König im Ornat und Josaphat, das machst du. Ich kleide mich wie die anderen auch. Da denken die Aramäer zunächst, dieser Mann im Ornat sei Ahab. Und sie stürzen sich auf ihn. Und Ahab kann derweil schön unerkannt bleiben und möglicherweise war es ihm gar nicht unwillkommen oder wäre es ihm nicht unwillkommen gewesen, wenn Josaphat auf dem Schlachtfeld gefallen wäre. Denn immerhin war ja Josaphats Sohn und Nachfolger Joram Ahabs Schwiegersohn. Hätte man vielleicht die Reiche unter Ahabs Führung miteinander verbinden können, wieder Wiedervereinigung. Und Josaphat macht ahnungslos mit. Josaphat präsentiert, ohne es zu merken, seinen Kopf auf dem silbernen Tablett. Und dabei verhält er sich nicht viel klüger als jener Betrüger, der jetzt am 11. Juni im Bürgerbüro von Hanau auftauchte. Der war einige Zeit im Ausland gewesen, der brauchte für Deutschland einen neuen Ausweis. Und der freundliche Sachbearbeiter sagte, gut, brauchen Sie einen Ausweis, brauchen Sie auch ein Lichtbild. Er hatte der natürlich nicht mit. Und da fiel ihm ein, Mensch, die Polizei hat mich doch schon mal erkennungsdienstlich behandelt. Und da sagt das dem Sachbearbeiter. Und der sagt, na, ist doch prima, gehen Sie doch zur Polizei und lassen Sie sich aus dem Computer Ihr Lichtbild geben. Gesagt, getan. Gehen Sie doch schnell mal rüber. Um 13 Uhr erscheint der Mann auf der Wache, fragt den Polizisten, könnte ich bitte mein Bild aus dem Polizeicomputer haben? Der Wachmann findet ihn auch sofort im Polizeicomputer und sagt, Mann, da stehen ja noch zwei Haftbefehle aus. Herzlich willkommen. Dann bleiben Sie gleich mal da und ab ging's in den Keller zum Verhör. Einige Stunden später, nachdem dann ein Richter tätig geworden war, wurde dann der Mann doch wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber daran muss ich denken. Ähnlich kopf- und ahnungslos hat sich Josaphat beim Kampf um Ramoth Gilead selbst ausgeliefert. Ein Ausleger hat dazu geschrieben, dass Josaphat hier regelrecht dumm gemacht wurde. Und für uns steckt darin die Warnung. Falsche Verbindung, trüben unser Urteil. Das kann man auch in der Geistesgeschichte sehen. Etwa dort, wo die Theologie sich mit dem Humanismus verbunden hat. Das war auch so ein falsches Koalitionchen, was da geschlossen wurde. Da hat die Theologie ihr Urteil über die Bibel verloren, hat sie ein völlig falsches Urteil bekommen. Denn der Humanismus glaubt vor allem an das Gute im Menschen und an die Macht des Verstandes. Und in der Koalition mit dem Humanismus hat dann eine bibelkritische Theologie die Bibel dem Urteil des begrenzten menschlichen Verstandes unterworfen. Und sie wurde blind für die Wahrheit der Heiligen Schrift. Falsche Verbindungen trüben unser Urteil. Oder persönlich, wenn eine Christin sich eng mit einem Nichtchristen liiert, sie wird ständig von dessen Meinung beeinflusst. Von dessen Themen, von dessen Urteilen. Von dem, was ihm wichtig ist. Und die Erfahrung zeigt, dass dann in der Regel der Nichtchrist die Richtung angibt. Und so ist es auch beim Gespann Josaphat Ahab. Das können Sie hier sehen. Man hat den Eindruck, dass der gläubige König ständig über den Tisch gezogen wird und es nicht mal merkt. Und das ist noch längst nicht alles. Falsche Verbindungen trüben nicht nur unser Urteil. Josaphat gefährdet nicht nur sich selbst, sondern er wird auch schuldig an anderen. Und das ist das Nächste, was wir hier sehen. Falsche Verbindungen beschädigen gute Verbindungen. Das ist das Zweite. Falsche Verbindungen beschädigen gute Verbindungen. In Kapitel 18 tritt ja nach vielen Irrungen und Wirrungen ein bibeltreuer Prophet auf, wie wir sagen würden. Immerhin das hatte Josaphat gerade noch durchsetzen können, nachdem schon fast alles entschieden war. Er hatte gesagt, bevor wir losschlagen, fragen wir wenigstens Gott nochmal, ob das hier so seine Richtigkeit hat. Vers 7. Der König von Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich bin ihm gram, sagt Ahab, diesem Propheten, den man befragen kann, denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn Jimlas. Und Josaphat sprach, der König rede so nicht. Verstehen Sie, Micha war offensichtlich schon in der Vergangenheit durch mutige Predigten gegen Ahabs gottlose Strategie aufgefallen, gegen Ahabs Götzendienst. Und Josaphat kannte ja Ahabs Geschichte. Josaphat musste wissen, dass Micha mit seiner theologischen Kritik recht gehabt hatte. Dass Josaphat und Micha, der Prophet, Glaubensbrüder waren, weil sie demselben Gott dienten. Und als Ahab nun den Micha widerwillig holen lässt und ihn gleich so abwertend einen mitgibt, wie reagiert Josaphat da? Ziemlich lahm. Er sagt, der König rede so nicht. Naja. Und wie wenig Josaphat bereit ist, mit dem Glaubensbruder zusammenzustehen, obwohl der sich treu an Gottes Wahrheit hält, das wird wenige Minuten danach noch deutlicher. Vers 17. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, sagte ich dir nicht, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Und Josaphat schweigt. Wir konnten jetzt aus Platzgründen nicht den ganzen Text hier abdrucken, aber lesen Sie das nochmal in Ihrer Bibel nach. Nach Vers 17 kommt kein Widerspruch von Josaphat. Er schweigt. Und er schweigt immer noch, als die falschen Propheten Micha tätlich angreifen. In Vers 23, da schlägt ihn einer. Und Josaphat schweigt. Und dann in Vers 26, den haben wir jetzt wieder hier auf unserem Zettel drauf, nachdem Micha seine Warnung nochmal ausgesprochen hatte, da sagt, ab so spricht der König, legt diesen ins Gefängnis und speist ihn nur kärglich mit Brot und Wasser, bis ich wiederkomme mit Frieden. Und was macht Josaphat? Er schweigt. Dabei hatte Josaphat den Micha ja extra rufen lassen. Er hatte ihn ja erst in diese Situation gebracht, wenn man so will. Er musste in seinem Herzen wissen, dass der Glaubensbruder recht hatte. Aber das zuzugeben, das hätte die ganze Situation jetzt explodieren lassen. Und dazu hatte Josaphat schon nicht mehr den Mut. Und so schaut er nur noch zu, wie Gottes treuer Bote abgeführt wird. Ob er sich wenigstens geschämt hat, wir wissen es nicht. Aber für uns wird daran deutlich, wie die falsche Verbindung mit dem gottlosen Ahab die guten Verbindungen mit dem Glaubensbruder beschädigt. Und im Grunde genommen ist das hier geistlicher Verrat, wie Josaphat den Micha im Regen stehen lässt. Er lässt ihn im Regen stehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und liebe Mitchristen, wenn wir uns in falscher Weise mit der Welt verbünden, dann wird sich das auswirken. Es wird sich auswirken auf unser Verhältnis zu den Mitchristen. Es wird sich auswirken auf unser Verhältnis zur Gemeinde Jesu. Wir werden distanzierter der Gemeinde gegenüberstehen. Wir werden uns nicht mehr so innerlich verbunden fühlen. Und wir werden auch nicht mehr diese innere Verpflichtung spüren, für die Geschwister einzutreten. Aber das sind noch längst nicht alle Folgen. Gottes Wort schaltet ein drittes Warnsignal ein. Drittens, falsche Verbindungen haben nachhaltigere Folgen, als wir ahnen. Falsche Verbindungen haben nachhaltigere Folgen, als wir ahnen. Ich bin überzeugt, Josaphat hätte das nicht gewollt. Und er hat es auch nicht ansatzweise übersehen, was seine Verbrüderung mit dem Ahab bewirkte. Aber das ändert nichts an seiner Verantwortung dafür. Ja, seine Heiratsdiplomatie führte dazu, dass Josaphat nun eine heidnische Schwiegertochter in der Familie hatte. Das wissen wir inzwischen. Atalja, die Tochter von Isebel. Und aus dieser Ehe ging unter anderem der Sohn Ahasja hervor. Namen müssen Sie nicht alle merken, es ist wirklich etwas kompliziert und wir brauchen das jetzt. Denn nach Josaphats Tod folgt sein Sohn Joram mit nur 8 Jahren Regierungszeit. Und nach Joram folgt Josaphats Enkel, eben dieser Ahasja, der Sohn der Atalja, mit nur 1 Jahr Regierungszeit. Und jetzt kommt's. Dann ist Josaphats Sohn Joram gestorben. Josaphats Enkel Ahasja gestorben, aber die Schwiegertochter, die war zäh. Die war zäh und die überlebte sie alle. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Die war nicht nur zäh, sondern sie war machtbewusst. Und in dem Moment, wo ihr eigener Sohn ermordet wurde von Dritten, griff sie blitzschnell zur Macht. Da reagierte sie sehr, sehr schnell. Und um diese Macht zu sichern, ermordete sie, also natürlich nicht eigenhändig, aber sie hatte ihre Leute dafür, ermordete sie sämtliche denkbaren Nachfolgekandidaten aus der Davids-Dynastie auf einen Schlag. Es war groß angelegt, dieses Massaker. Sie können das nachlesen in 2. Chronik 22, Vers 10. Da wird das kurz und knapp zusammengefasst. 2. Chronik 22, Vers 10. Als aber Atalja, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Haus Juda. Ohne Fehler lesen's. Und so steht ca. 841 vor Christus plötzlich die ganze Heilsgeschichte kurz vor ihrem Ende. Denn der Messias musste ja aus der Davids-Dynastie kommen. Verstehen Sie, der ganze Plan Gottes hängt menschlich gesehen am seidenen Faden. Es wird dann doch einer gerettet, den sie übersehen hat, aber davon werden wir nach den Ferien reden. An dieser Stelle kann man sagen, gratuliere Josaphat, das ist nun das Ergebnis deiner glorreichen Heiratsdiplomatie. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dir eine Schwiegertochter ins Haus geholt, die am Ende deine eigenen Nachkommen ausrottet, um die Macht an sich zu reißen. Und Gottes Wort beschreibt uns dieses Desaster mit allen notwendigen Einzelheiten. Warum? Um uns diese rote Warnleuchte einzuschalten. Falsche Verbindungen haben nachhaltigere Folgen, als wir ahnen. Bei manchen Weichenstellungen wird sich das möglicherweise erst nach unserem Tod endgültig erweisen, wohin sie geführt haben. So war es ja auch bei Josaphat. Die letzte Zeche werden vielleicht erst unsere Enkel zahlen. Aber es bleibt doch unsere Verantwortung. Verstehen Sie? Es bleibt unsere Verantwortung. Natürlich, wenn wir zu Jesus gehören, er wird uns das vergeben. Aber das macht es für unsere Nachkommen, die mit den Folgen leben müssen, ja noch nicht leichter. Gut, dass wir Vergebung bekommen, wenn wir an Jesus glauben. Aber je mehr Einfluss wir haben, umso mehr Menschen sind dann auch von unseren Fehlentscheidungen betroffen und beschädigt. In den letzten Jahren ist immer wieder das Gerücht aufgetaucht, dass der berühmte Bibelkritiker Rudolf Bultmann kurz vor seinem Tod Buße getan haben soll und umgekehrt sein soll. Ich kann das nicht beurteilen, ich würde es ihm sehr, sehr wünschen. Und es wäre sicher sehr interessant, sich im Himmel mit einem bekehrten Rudolf Bultmann zu unterhalten. Aber das ändert nichts an dem Schicksal unzähliger Studenten, die durch seine theologische Arbeit geistlich schweren Schaden erlitten haben, die in ihrem Unglauben bestärkt wurden, die vielleicht vom Glauben weggerissen wurden. Es ändert nichts an den Folgen. Josaphats persönlicher Werdegang transportiert für uns diese laute, schrille Warnung. Lasst euch nicht täuschen. Falsche Verbindungen haben nachhaltigere Folgen, als wir ahnen. Und wir können nicht erwarten, dass Gott darauf seinen Segen legt. Und das ist das Vierte. Das Vierte, was uns Gottes Wort hier ins Stammbuch schreibt: Falsche Verbindungen können nicht mit Gottes Segen rechnen. Die gemischte Ehe wird zum Desaster für Josaphats Haus. Der Krieg gegen die Aramäer kostet ihn fast das Leben und endet mit einer krachenden militärischen Niederlage. Und danach sieht Josaphat seinen Fehler grundsätzlich ein. Das werden wir auch nach den Ferien sehen. Das ist ein ganz bewegender Bericht. Er tut aufrichtig Buße. So viel darf ich jetzt schon verraten. Und trotzdem lässt er sich dann Jahre später nochmal zu einem zweifelhaften Deal mit dem Hause Ahab verleiten. Diesmal ist es keine militärische Koalition, diesmal ist es ein militärisches Joint Venture, wenn Sie so wollen. Eine Kooperation beim Schiffbau. Inzwischen ist im Norden auch Ahabs Sohn an der Macht. Der heißt übrigens genauso wie Josaphats Enkel Ahasja. Jetzt ist ja auch noch Namensgleichheit. Und trotz aller Erfahrungen, die Josaphat mit Ahab gemacht hat, und obwohl er weiß, dass Ahabs Sohn geistlich genauso schlecht ausgerichtet ist wie sein Vater, lässt sich Josaphat wieder zu einem gemeinsamen Projekt herumkriegen. Gut, vielleicht wird er gesagt haben, das ist jetzt keine gemeinsame Schlacht, das ist nur Wirtschaftskooperation. Und wirtschaftlich kann man ja auch mit China kooperieren und mit Putin und so. Weiß man nicht, wie er gedacht hat. Aber dann steht hier in Kapitel 20, Vers 35, und den Text haben Sie auf der Rückseite. In Kapitel 20, Vers 35, da steht: Danach schloss Josaphat, der König von Juda, einen Vertrag mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Er kam mit ihm überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu bauen. Und sie bauten die Schiffe in Ezion-Geber. Das ist die nördliche Spitze des Golfs von Akaba. Das Gebiet gehörte eigentlich den Edomitern, aber die waren so schwach, dass Israel und Juda das nutzen konnten, um dort wirtschaftlich Erfolg zu haben. Und sie haben eben dort dann, nördliche Spitze des Golfs von Akaba, haben sie die Schiffe gebaut in Ezion-Geber. Und diesmal schaut Gott nicht so lange zu. Er schickt sofort einen Propheten mit dieser Botschaft, Vers 37. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach: Weil du mit Ahasja übereingekommen bist, zerstört der Herr dein Werk. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Kein Segen. Und in 1. Könige 22 wird das auch berichtet. Und da bekommen wir eine ganz wichtige Zusatzinformation. In 1. Könige 22, Vers 49 wird der gleiche Vorgang berichtet. Und da heißt es: Und Josaphat hatte Tarsis-Schiffe machen lassen, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu holen. aber sie fuhren nicht, denn sie zerschellten bei Esjon-Geber. Verstehen Sie? Sie wurden gebaut in Esjon-Geber, sagt 2. Chronik, und sie zerschellten bei Esjon-Geber, sagt 1. Könige 22. Und das zusammengenommen heißt, sie sind niemals vom Stapel gelaufen. Sie haben die Werft nicht verlassen, gewissermaßen. Das heißt, Gott hat sie im Grunde genommen schon kläglich scheitern lassen, bevor sie überhaupt anfangen konnten, loszufahren. Wir wissen nicht, wodurch, durch ein Großfeuer, durch einen Sturm, durch Sabotage, wissen wir nicht. Aber es ist eine hochinteressante Information, die uns die Bibel hier in dieser Zusammenschau gibt. Darin sehen wir auch, wie gut sich 2. Chronik und die Königsbücher ergänzen. Und man wird erinnert an das, was Gott durch Hiob 12 sagt, wenn er zerbricht, also Gott, dann hilft kein Bauen. Wenn Gott keinen Segen gibt, dann kannst du bauen, was du willst. Dann kannst du vielleicht kurzfristig Erfolge haben mit deinem Bauen, mit deinen Projekten, mit deinen Konzepten, mit deinen Programmen. Aber es liegt kein Segen drauf. Und es ist fast gnädig, dass Gott dieses Vorhaben so schnell zerstieben lässt. Manchmal dauert es länger. Aber immer gilt, alles, was du ohne Gott unternimmst, wird früher oder später zerschellen. Alles, wofür du nicht Gottes Segen haben kannst, wird auf Dauer nicht gelingen. Du kannst kurzfristig Erfolg haben, vielleicht auch mittelfristig. Aber was nützt uns das, wenn Gott seinen Segen nicht darauf legt? Das ist das Vierte, was wir hier wirklich dramatisch vor Augen geführt bekommen. Falsche Verbindungen können nicht mit Gottes Segen rechnen. Und wenn man dieses selbstverschuldete Leid des Josaphat jetzt so vor sich sieht, dann stellt sich diese Frage, hätte Josaphat das noch irgendwo vermeiden können? Wo war gewissermaßen die Kippe erreicht, dass er nicht mehr zurückkam? Was war der Point of No Return, wo es dann nur noch abwärts ging? Und das führt uns zu einer fünften Lektion, die wir hier lernen. Innere Warnlampen nicht überfahren. Innere Warnlampen nicht überfahren. Das ist das Fünfte. Weil ja Josaphats Glaube echt war, hat er diesen falschen Weg nicht mit gutem Gewissen eingeschlagen. Das kann man ganz klar sehen. Als Ahab am Anfang den Kriegsplan vorstellt, Sie erinnern sich, da reagiert Josaphat eben nicht begeistert, sondern er meldet einen Vorbehalt an. Vers 4. Was sagt er da nämlich? Aber Josaphat sprach zum König von Israel, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn, ob das so in Ordnung ist, was wir vorhaben. Und daraufhin lässt Ahab seine bewährten Klaköre auftreten, also die immer gesagt haben, König, was du machst, ist richtig. Das sind diese falschen Propheten, die ihm nach dem Mund reden, Vers 5. Und der König versammelt 400 Propheten und sprach zu ihnen, sollen wir hinauf nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Und dann sprachen sie, zieh hinauf, Gott wird es in des Königs Hand geben. Und Josaphat ist es unheimlich. Josaphat durchschaut zu dem Zeitpunkt noch das religiöse Theater, was hier läuft. Im Namen der Religion, im Namen der falschen Propheten. Und er sagt, Vers 6, Josaphat aber sprach, ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen können. Die anderen Propheten sind religiöse Scharlatane. Ich will einen echten Propheten, der wirklich sich an Gottes Wort hält. Tja, und dann kommt es eben zu dieser Szene mit Micha. Er betritt diese skurrile Bühne, wenn Sie so wollen. Können Sie nochmal nachlesen, ausführlich den Text dort. Man gibt Micha den Rat, ja, sag doch du, was deine Vorredner gesagt haben, mach dir keinen Ärger. Und Micha weiß sich allein dem Herrn verpflichtet, das sagt er auch sehr deutlich in Vers 13. Da sagt er, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Und dann fragt ihn Ahab zunächst wie die anderen Propheten. Und Michas erste Antwort in Vers 14 ist, dass er sagt, ja, zieh nur hin, es wird dir gelingen. Das ist ironisch gemeint. Und Ahab merkt das. Und Ahab fragt zurück, ich beschwöre dich, dass du mir nur die Wahrheit sagst, Micha. Und dann sagt er, was er wirklich zu sagen hat in Vers 16, das haben sie hier wieder vor sich. Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Das heißt, der König wird sterben. Ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, sagte ich dir nicht, er sagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Und verstehen Sie, jetzt, spätestens jetzt, wäre es höchste Zeit für Josaphat gewesen, auszusteigen. Wo der echte Prophet sagt, es wird übel ausgehen. Es ist nicht im Sinne Gottes. Auf die ersten inneren Warnlampen hatte sein Gewissen noch reagiert. Und Gott hatte seine Zweifel bestätigt durch Micha. Und jetzt muss Josaphat deutlich sagen, Ahab, es tut mir leid, ich kann das aus Gewissensgründen nicht mitmachen. Ich steige aus dieser Geschichte. Und rühre mir ja den Micha nicht an, der steht unter meinem Schutz, dieser Prophet. Lass den Kerl in Ruhe. Aber all das tut Josaphat nicht. Nichts. Und wir können förmlich zuschauen, wie Josaphat einknickt. Ich denke an einen jungen Mann, der sich mit einem ungläubigen Mädchen befreundet hatte. Erst haben die Mitchristen ihn noch gewarnt. Da wäre eine Chance gewesen, auszusteigen. Aber er tat es nicht. Und dann kam später nochmal eine Krise, als es zwischen beiden nicht gut mehr harmonierte. Das war nochmal eine Chance, auszusteigen. Und er tat es wieder nicht, sondern er hat um dieses ungläubige Mädchen gewissermaßen gekämpft. Und jetzt hat er sie immer noch. Irgendwann wird Josaphats Gewissen leiser, lascher, elastischer. Irgendwann blinken die Warnlampen nicht mehr. Irgendwann haben seine Kompromisse die Wirkung von Schmierseife. Die Schussfahrt ins Verderben wird immer schneller und irgendwann redet ihm kein schlechtes Gewissen mehr dazwischen. Und da hat er dann wirklich seine Ruhe. Was für eine Warnung an uns, ihr Lieben. Innere Warnlampen nicht überfahren. Prüfen. Mit anderen Christen darüber reden. Bibelstudium machen. Den Dingen auf den Grund gehen. Sie klären. Nicht einfach weitermachen, weil man mal angefangen hat. Nicht einfach weiterlaufen lassen. Denn sonst können die faulen Kompromisse, die klein oft beginnen, sich immer weiter ausweiten. Im Nationalpark von Oregon in den USA hat man ein Exemplar des dunklen Hallimasch gefunden. Das ist ein Blätterpilz, wie ich gelernt habe. Forscher sagen, das sei der größte lebendige Organismus derzeit. Mehrere Jahrhunderte lang hat sich der Pilz durch die Wurzeln der Bäume weiter gefressen. Amelaria ostoiae ist der richtige Name. Das startete als winzige Spore. Das winzige Spore war kaum auf dem, also kaum mikroskopisch zu erkennen, darzustellen. Und dann breitete sich dieser Pilz immer weiter aus mit seinen winzigen Fasern, geschätzte 2400 Jahre lang, hat dabei viele Bäume getötet und inzwischen bedeckt die Amelaria ostoiae dort in Oregon eine Fläche von 9 Quadratkilometern und dieser Pilz, dieser Schwamm hat ein Gewicht von ca. 600 Tonnen bekommen. Das ist das Ergebnis. Kleine Ursache, große Folge. Josaphats kleine Allianz mit Ahab, ja, erschien ihm am Anfang wie so eine kleine Spore der Amelaria. Nur eine kleine Hochzeit aus diplomatischen Gründen. Ein Joram, eine Atalia, ein bisschen Frieden zwischen Norden und Süden. Und dann breitete sich dieser Pilz immer weiter aus. Und als schließlich Atalia Jerusalem in ein Schlachthaus verwandelte, als Atalia die Davids-Dynastie hinweggemeuchelt hatte, da war Josaphat schon lange gestorben. Aber es war sein Erbe. Und alles nur, weil Josaphat gedacht hatte, das Licht könnte doch ein klein wenig Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Ein klein wenig Gemeinschaft mit der Finsternis. Hätte er doch damals die inneren Warnlampen nicht überfahren. Und Gottes Wort will mir das ins Herz schreiben, will es Ihnen ins Herz schreiben. Überfahr deine inneren Warnlampen nicht. Prüfe das, wenn Gott dich bremst, und kläre es, bevor es zu spät ist. Aber was, wenn es dann schon zu spät ist? Wir haben uns einlullen lassen, wir haben zugelassen, dass unser Gewissen immer mehr verstummte. Und plötzlich ist keine Zeit mehr. Plötzlich ist es zu spät. Plötzlich starren uns die Waffen der Aramäer an, bedrohen uns gefährlichst, umzingeln uns. Fast ist es zu spät. Vers 31, als nun die Obersten der Wagen Josaphat sahen, dachten sie, er sei der König von Israel und ringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Josaphat schrie und der Herr half ihm. Und Gott lockte sie von ihm weg. Das ist die sechste Lektion, die wir unbedingt festhalten müssen. Schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Das ist kein Angstschrei, was Josaphat hier schreit. Das ist auch kein Kriegsschrei. sondern das Wort, was hier im Hebräischen steht, heißt Tsa'ak. Und Tsa'ak ist eines der Schlüsselworte für Gebet. Und zwar genauer Gebet in akuter Notlage. Das meint dieses Schreien, Gebet in akuter Notlage. Und das macht Josaphat. Jetzt, wo es an die Grenze ging, weiß er wenigstens noch, an wen er sich wenden muss. An wen er sich wenden muss. Vers 31, aber Josaphat schrie und der Herr half ihm. Dieser Weg steht auch uns offen. Ihr Lieben, wenn wir uns verstrickt haben, wenn wir plötzlich merken, wohin dieser Weg uns gebracht hat, wenn es menschlich betrachtet keinen Ausweg mehr gibt, dann schrei um Hilfe. Und das hat Josaphat wenigstens getan und er wurde gnädig erhört. Verstehen Sie, das ist so tröstlich. Am Ende, ganz am Ende, kommen die Feinde mit ihrer trickreichen Strategie eben nicht durch. Das sehen wir ja deutlich hier. Josaphat hatte den Gegnern Gottes zwar sehr geholfen, Josaphat hatte leichtfertig Bedrohung und Not über sich selbst und schlimmer noch, über die Seinen gebracht. Er hatte Not nicht nur über sich selbst, sondern auch über die Seinen gebracht, ganz klar. Und dennoch kann der trickreiche Ahab sich mit seiner ganzen Gemeinheit am Ende nicht durchsetzen. Das ist das Schöne. Josaphat ist zwar naiver als Ahab, aber Josaphat gehört trotz aller Sünden zu dem lebendigen Gott. Und schauen Sie sich das nochmal genau an. Gottes Wort stellt uns diese beiden Schicksale wie zwei Bilder nebeneinander auf den Schrank oder auf die Anrichte, wo immer Sie Ihre Bilder hinstellen. Zwei Bilder stehen da nebeneinander. In Vers 31 und 32 das Bild von Josaphat. Da heißt es, Josaphat schrie, der Herr half ihm und Gott lockte sie von ihm weg. Denn als die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab. Das ist das Bild von Josaphat. Und jetzt stellen Sie in Gedanken daneben das Bild von Ahab. Und dann sehen Sie den Unterschied. Und das Bild von Ahab ist Vers 33. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr, also quasi zufällig, und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da nur ein kleiner Spalt frei zwischen Panzer und Wehrgehänge. Und er trifft. Und da sprach Ahab zu seinem Wagenlenker, wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Und dann steht er dort auf seinem Wagen bis zum Ende der Schlacht und stirbt. Was für ein doppelter Zufall, denken die Ungläubigen. Da hat sich dieser Ahab doch so gut abgesichert. Und dann schießt so ein Aramäer einfach mal einen Pfeil ab. Das steht hier auch wörtlich. Er spannte seinen Bogen von ungefähr. Also er zog einfach mal ab. Und er trifft so präzise genau in diesen kleinen Spalt, den Ahabs damals hochmoderne Rüstung noch übrig ließ. Nämlich in diesen kleinen Spalt zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da musste man schon sehr genau zielen, um das zu treffen. Und so endet er. Das war gewissermaßen seine Siegfriedsstelle, dieser kleine Spalt. Und Gottes Wort stellt uns diese beiden Bilder nebeneinander und sagt, sieh genau hin. Genauso wie der Herr die Gefahr von Josaphat wegzieht, lenkt er den Pfeil so, dass Ahab getroffen wird. Das ist Gott, der hinter diesem Pfeil steht, der Ahab tötet. Und das ist hier der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden. Der eine glaubt an den lebendigen Gott, Josaphat, und der andere dient toten Götzen. Der eine hat einen lebendigen Gott, der ihn rettet. Und der andere wird von eben diesem lebendigen Gott gerichtet. Das sagen uns diese beiden Verse. Und wir können sagen, wohl dem, der trotz seiner Schuld den lebendigen Gott hat, zu dem er schreien kann. Das ist für uns kein Freifahrtschein zum Sündigen. Wir können nicht sagen, naja, wir probieren erstmal, wir fahren erstmal los und wenn es dann nichts wird, können wir immer noch schreien. So ist das nicht gemeint. Das lässt Gott nicht mit sich machen. Aber es ist eine Notverordnung für erschrockene, umkehrwillige Sünder. Das ist es. Es ist eine Notverordnung für erschrockene, umkehrwillige Sünder. Wer meint, er könnte mit dieser Notrettung spielen und es einfach mal drauf ankommen lassen? Wenn es eng wird, kann ich immer noch schreien. Der hat nicht begriffen, wie ernst es Gott um ihre und meine ungeteilte Hingabe ist. Und das ist für heute der letzte unverzichtbare Hinweis, den wir unbedingt noch mitnehmen müssen, den wir nicht übersehen dürfen, weil er alle anderen auf den Punkt bringt. Und Ich kann nicht in Urlaub fahren, ohne Ihnen diesen letzten Hinweis auch noch gegeben zu haben. Also halten wir fest. Gottes Wort hat uns heute Morgen mit großem Ernst gezeigt, wie viel hier auf dem Spiel steht. Wie fatal die Folgen falscher Verbindung für unser ganzes Leben sein können. Wie schnell wir in der Gefahr stehen, uns zu weit mit der Welt einzulassen. Wir hatten gesehen, erstens, falsche Verbindungen trüben unser Urteil. Zweitens, falsche Verbindungen beschädigen gute Verbindungen. Das war die Sache mit Micha. Dann drittens, falsche Verbindungen haben nachhaltigere Folgen, als wir ahnen. Fast die ganze Davids-Dynastie wird umgebracht. Viertens, falsche Verbindungen können nicht mit Gottes Segen rechnen. Das waren die Schiffe. Und darum fünftens, innere Warnlampen nicht überfahren. Wenn Sie nicht sicher sind, klären Sie es. Klären Sie es mit Gottes Wort, klären Sie es im Gebet, klären Sie es mit anderen Christen. Und wenn alles am Ende ist, sechstens, schrei um Hilfe. Und wir fragen, warum ist das Gott so wichtig? In welchen Verbindungen seine Kinder leben? Warum ist das Gott so wichtig? Und das ist das Letzte. Siebtens, eine Frage der Liebe. Schauen Sie, als Josaphat nach dieser unsäglichen Schlacht gegen die Aramäer mit einem blauen Auge, aber lebend, nach Jerusalem zurückkommt, da tritt ihm ein Prophet entgegen, Jehu. Und Jehu schlägt sofort das entscheidende geistliche Thema an, das uns den ganzen Morgen beschäftigt hat. Er trifft den Nagel auf den Kopf. Warum ist das Gott so wichtig, wie wir unsere engsten menschlichen Verhältnisse pflegen? Und das finden Sie hier in Kapitel 19, Vers 2. Und es ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und sprach zum König Josaphat: Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn vom Herrn. Etwas Gutes ist aber doch an dir gefunden, dass du die Bilder der Aschera aus dem Land ausgetilgt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Die Grundrichtung deines Lebens stimmt, heißt das. Aber da ist die entscheidende Frage. Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Eine Frage der Liebe. Natürlich sollen wir dem Gottlosen helfen. Ist doch klar, wir sollen ihm helfen, zu Gott zu finden. Sonst gibt es keine Mission. Wir sollen ihm auch so helfen, wir sollen ihm ein gutes Beispiel und Zeugnis sein. Aber wir sollen uns nicht aufs Engste mit ihm verbinden. Weil wir damit unser Verhältnis zu Gott belasten. Das ist hier gemeint. Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Am dringendsten stellt sich diese Frage natürlich in der Ehe. Die Bibel weiß auch von Eheleuten, wo einer gläubig ist und der andere nicht. Und wo solche Ehen bestehen, da ist Gottes Anweisung für den christlichen Teil der Ehe ganz klar. Bleib bei deinem Mann, bleib bei deiner Frau, mit der du verheiratet bist. Versuche sie durch Liebe für dich zu gewinnen. Und wenn ein Christ, der verheiratet ist, in einer solchen Situation steht, dann wird der Herr ihn da auch durchtragen, sagt die Bibel. Das ist die eine Situation. Aber die andere, dort, wo jemand noch nicht im Bund der Ehe steht, wo jemand noch nicht in diese Schöpfungsordnung der Ehe eingetreten ist, da sagt ihm Gottes Wort ganz deutlich: Du sollst dich nicht freiwillig mit einem Menschen verbünden, der Jesus nicht liebt. Das sagt die Bibel. Weil wir nicht gleichzeitig in enger Gemeinschaft mit dem persönlichen Gott leben können, ihn lieben können, und in enger persönlicher Gemeinschaft mit einem Menschen, der Gott hasst. Das geht nicht. Und das fällt auch unter diese Aussage von Paulus: Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Ich lese es noch einmal, 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Moment mal, könnte man einwenden, ja, wer sagt denn, dass Ab Gott hasst? Er dient eben nur anderen Göttern, ja. Aber wer sagt denn, dass er den Gott der Bibel hasst? Entscheidend ist, wie Gott das bewertet. Und Gott sieht es so. In Gottes Augen ist Ablehnung das gleiche wie Hass. In Gottes Augen gibt es nur dieses Entweder-Oder. Entweder du bist bei ihm oder du ignorierst ihn oder lehnst ihn ab. So bewertet Gott das. Und dann wird die Sache klar. Schauen Sie, wenn ich meine Frau liebe, dann kann ich doch nicht gleichzeitig mit jemandem gute Freundschaft pflegen, der meine Frau ablehnt oder hasst. Das geht doch nicht. Und wenn ich Jesus liebe und Gott liebe, wenn er mir das Wichtigste in meinem Leben ist, wenn ich weiß, ich brauche ihn und mein Leben gehört ihm, dann kann ich doch nicht gleichzeitig in enger Verbindung mit jemandem leben, der Jesus ablehnt. Ich kann nicht die lieben, die den Herrn hassen. Natürlich in bestimmten weltlichen Zusammenhängen müssen und sollen wir auch mit Nichtchristen gut auskommen. Darum haben sich die, ich will das nochmal ganz deutlich sagen, damit kein Missverständnis entsteht. Darum haben sich die Apostel ja auch bemüht. Wir sollen in gewisser Hinsicht sogar unsere Feinde lieben. Wir sollen sogar Jesu Feinde lieben. Nämlich dadurch, dass wir für sie beten, dadurch, dass wir ihnen helfen, die Wahrheit zu finden, soweit es an uns ist, dadurch, dass wir ihnen aufrichtig begegnen, liebevoll begegnen, freundlich begegnen, tut Gutes jedermann, sagt Paulus, Galater 6, Vers 10. Aber wir sollen unser Leben nicht freiwillig von ihnen abhängig machen. Wir sollen uns nicht persönlich an sie binden. Wir sollen nicht eine innige Gemeinschaft mit jenen eingehen, die Jesus ablehnen, weil wir dadurch die innige Gemeinschaft mit Jesus belasten und verraten. Das ist der Punkt. Wir sollen nicht eine innige Gemeinschaft mit denen eingehen, die den lebendigen Gott ablehnen, weil wir dadurch die innige Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott, dem wir alles verdanken, belasten. Und darum legt der heilige Gott so großen Wert auf unsere persönliche Loyalität, weil er unsere ungeteilte Hingabe beansprucht. Verstehen Sie, das ist eine Frage der Liebe zwischen dem Herrn und uns. Und diese Liebe zu Jesus, die stellt ja unsere Liebe zueinander überhaupt nicht in Frage, sondern stärkt sie ja noch. Je näher wir am Weinstock dran sind, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Je näher wir am Weinstock dran sind, umso enger sind wir auch mit den Reben verbunden. Die Liebe zu Gott relativiert und unterhöhlt doch nicht die Liebe zueinander, überhaupt nicht, im Gegenteil. Und da liegt ja auch das Geheimnis einer christlichen Ehe. Und daran wird auch deutlich, dass ein Christ, wenn er vor dieser Entscheidung steht, nur einen Christen heiraten kann. Und darin liegt auch das Geheimnis der christlichen Gemeinde. Auch in der Gemeinde ist es doch unsere Aufgabe, dass wir einander dabei helfen sollen, im Vertrauen zu Jesus zu wachsen. In der Liebe und in der Hingabe zu Jesus Christus und dem Vater im Himmel zu wachsen. Das ist doch die Aufgabe, die wir in der Gemeinde aneinander haben. Und je mehr wir zu Christus hinwachsen, umso mehr wachsen wir dann auch zusammen. Denn seine Liebe verbindet uns. Ihm wollen wir gehören, ihm wollen wir dienen, ihm wollen wir treu sein. Amen.